Bevor es losgeht, muss ich eine kleine Triggerwarnung voranstellen. Heute geht es um Schwangerschaftsverlust und stille Geburten. Wenn dich das Thema stark beschäftigt, dann überleg, ob du dir diese Folge anhören möchtest oder such dir jemanden, der sie mit dir zusammenhört oder bei dem du im Anschluss aufgefangen werden kannst. Unsere heutige Gästin macht genau das professionell. Anna hat im Januar 2014 ihr erstes Kind in der 26. Schwangerschaftswoche still zur Welt gebracht. Diese Erfahrung hat ihr Leben für immer verändert. 3 Monate später war sie wieder schwanger und komplett überfordert und völlig verängstigt von dem Verlust. Sie war verzweifelt und wusste nicht mehr, wie sie die vielen noch vor ihr liegenden Wochen der Schwangerschaft überstehen sollte, schreibt sie auf ihrer Website. Sie suchte und sie fand Hilfe. Ihre Folgeschwangerschaft verlief ohne Komplikationen und sie hat einen gesunden Sohn und 3 Jahre später eine gesunde Tochter zur Welt gebracht. Aus dieser Erfahrung heraus hat sie sich beruflich neu orientiert und hilft jetzt anderen Menschen, die nicht mehr weiter wissen. Sie begleitet unter anderem Paare nach Schwangerschaftsverlust und stille Geburten und hilft ihnen durch die Trauer. Sie kennt die Ängste, die eine Folgeschwangerschaft oft überschatten und kann sie fachlich, aber auch persönlich begleiten. Und genau darüber wollen wir heute mit ihr sprechen.
Hallo und herzlich willkommen zum Mama für Sorge Podcast, der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hier sprechen wir mit unseren Gästen über die schönen, aber auch über die schwierigen Aspekte des Mama-Seins, ganz ohne Tabus. Wir, das sind Michelle, Mama, Psychologin, Autorin und fachliche Leitung bei den frühen Hilfen in Tirol. Und Katharina, ebenfalls Mama, Autorin und Kämpferin für die psychische Gesundheit von Müttern. Herzlich willkommen bei uns.
Hallo Anna, schön, dass du da bist.
Hallo Katharina, vielen Dank, freue mich da zu sein. Danke für das schöne Intro.
Ja, es war jetzt beim Vorlesen nochmal, dachte ich mir, was für ein schöner Schluss, also was für ein schönes Outcome dann am Ende, dass du dann danach noch 2 gesunde Kinder auf die Welt bringen konntest und wie schön das sich anfühlt, wenn man das erzählt.
Ja, das ist auch genau das, mit dem ich Mut machen möchte. Mut machen, dass es nach so einem Schicksalsschlag, nach so einer schweren Erfahrung wie einem Schwangerschaftsverlust, ja, wo man denkt, das Leben geht nicht mehr weiter, wie kann man je wieder glücklich werden? Und es ist möglich, es ist wirklich möglich, es ist möglich, wieder zu vertrauen und es ist möglich, ja, auch wieder vom Leben beschenkt zu werden und danach noch gesunde Kinder zu bekommen. Und das ist wirklich etwas, was mir total am Herzen liegt, diese Botschaft hinauszutragen, zu sagen, ich weiß, wie schwer es ist, ich weiß, wie tragisch dieser tiefe Schmerz ist, so eine Verlusterfahrung. Und gleichzeitig weiß ich eben auch, dass es ist möglich, wieder Schritt für Schritt da rauszukommen aus diesem Schmerz, diese Erfahrung gut zu verarbeiten, ins eigene Leben zu integrieren und eben wieder Zuversicht und Vertrauen zu empfinden und dann auch wieder schöne Erfahrungen machen zu können im Leben. Dafür bin ich, für diesen Weg bin ich sehr dankbar und ich bin sehr dankbar, heute viele Frauen auf diesem Weg zu begleiten und eben auch letztendlich Zeugin dessen zu sein, ja, das ist, ich bin kein Einzelfall, sondern das darf der Weg sein für viele, viele.
Ganz besonders finde ich ja auch in deinem Fall war für Verarbeiten ja quasi sehr wenig Zeit, oder? Es ging sehr schnell weiter auf eurer Reise als Familie. Und dann kann ich mir vorstellen, dass man mit wahnsinnig vielen Gefühlen gleichzeitig konfrontiert ist. Man ist eigentlich noch in der Trauer und in der Verarbeitung, in dem Verlustgefühl. Gleichzeitig entsteht was Neues, auf das man sich gerne freuen möchte, was einem wahrscheinlich dann sehr schwer fällt. Und sollte man sich freuen, hat man wahrscheinlich Schuldgefühle, hat man jetzt nicht lang genug, um das andere. Also wie ich denke mir, das ist ein kompletter Gefühlscrash. Was hat dir da denn in dieser Situation denn damals dann geholfen? Beziehungsweise was hat es mit dir gemacht?
Ja, wie du sagst, es war so diese komplette Überforderung eben zwischen einerseits der Trauer um das Sternenkind und andererseits irgendwie die Freude beziehungsweise eigentlich auch die Panik um das Regenbogenbaby, also um das Folgewunder. Und was mir vor allem geholfen hat, ist wirklich, also generell diese Verlusterfahrung hat mich wieder in Verbindung mit mir selber gebracht, zu schauen, was brauche ich in dieser Situation, um gut damit umgehen zu können? Also welche Unterstützung auch brauche ich? was tut mir gut, tut es mir gut, mit anderen Sternenmamas zu sprechen, was tut mir für meine körperliche Verarbeitung gut und auch um wieder in eine gute Beziehung zu meinem Körper zu kommen. Und also erster Punkt ist wirklich für mich zu schauen, war es damals quasi so, ja, zu schauen, was brauche ich, um gut durch diese Erfahrung durchgehen zu können und eben mit diesen Gefühlen und da eben auch in diese Selbstreflexion zu gehen und mir bewusst zu machen, okay, wie geht's mir denn gerade, ne? Wie fühlt sich das an, was sind meine Gefühle, was sind meine Bedürfnisse, und das hat mir geholfen, mit einer Therapeutin damals und einer Mentorin, mit der ich zusammengearbeitet habe, da wirklich Stück für Stück durchzugehen und natürlich auch Mitgefühl mit sich selber zu entwickeln, weil, ja, ich sag mal, also ich erlebe das schon auch bei den Frauen, mit denen ich arbeite, dass wir oft sehr streng mit uns selber sind und dann gewisse Erwartungen haben, jetzt sollten wir doch schon wieder irgendwie das irgendwie so funktionieren oder das machen können. Und da wirklich anzuerkennen, das ist eine super herausfordernde Zeit im Leben und das ist auch okay. Und da darf es einfach Zeit und Geduld brauchen, da durchzugehen und mit diesen herausfordernden Gefühlen umzugehen. Und das ist wirklich, sage ich mal, so meine tägliche Arbeit, da die betroffenen Frauen gut durch ihre Gefühle durchzubegleiten und wirklich erstmal diesen Raum zu schaffen und zu schauen, okay, welche Gefühle sind denn da alle da? Und was brauchen die und wie kannst du jetzt mit denen umgehen? Weil ich es schon immer wieder erlebe, dass ja aus der eigenen Erfahrung, da ist ja so eine Hilflosigkeit. Wie gehe ich jetzt mit diesen ganzen Gefühlen um und wie mache ich das? Und ja, okay, theoretisch weiß ich, ich sollte sie nicht wegdrängen, aber der Reflex ist doch da, sie erstmal wegzudrängen und irgendwie in die Ablenkung zu gehen. Okay, und wie finde ich da diese Balance, denen Raum zu geben, aber trotzdem irgendwie von der Welle nicht unterzugehen? Das heißt, da sind ganz viele verschiedene Aspekte. Und für mich ist es immer sehr zentral in meiner Arbeit, den Raum für die unangenehmen Gefühle zu halten und da wirklich Wege aufzuweisen, wie man den Platz geben kann und gleichzeitig in die Balance zu kommen mit einer positiven Ausrichtung. Dann auch wieder zu schauen, was kann dir Kraft geben in diesem Moment? Auch in der schwersten Zeit unseres Lebens gibt es Dinge, die uns Kraft geben. Und dann daran anzuknüpfen, um eben ja auch einen Halt wieder zu bekommen und nicht nur so komplett unterzugehen in dem, was gerade los ist.
Ich stelle mir auch die Folgeschwangerschaft, das habe ich ja schon angerissen, wahnsinnig stressig vor, weil man so Angst hat. Also ich hatte eine Fehlgeburt, aber im ersten Drittel, ja, und es war nicht einfach schon. Und ich hatte dann immer das erste Drittel einfach Angst. Aber wenn so ein Verlust später stattfindet, dann kann man wahrscheinlich noch später irgendwie loslassen oder sich entspannt fühlen. Kann man das überhaupt? Also das ist ja, das nimmt ja der Folgeschwangerschaft sehr viel Freude und Leichtigkeit, ne? Die muss ja auch nicht bei der ersten Schwangerschaft da sein. Das ist bei jeder Frau verschieden, aber ich denke schon, dass man da ganz anders in die Zeit reingeht.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, das Wichtigste ist eben auch anzuerkennen, ja, das ist nicht einfach. Und da gibt es jetzt auch kein, sage ich mal, Patentrezept oder keinen Knopfdruck, den wir schalten können und sagen können, okay, damit kannst du jetzt angstfrei durch die Schwangerschaft gehen, sondern es geht wirklich darum zu akzeptieren, es ist ein Prozess, diese 9 Monate zu lernen, okay, wie gehe ich damit um? Wie gebe ich den Ängsten Raum? Weil es geht nicht darum, sie wegzudrängen, sondern es geht auch darum, sie mal auszuhalten und zu sehen, okay, welche Botschaft haben denn diese Ängste für mich? Und dann eben gleichzeitig auch wieder zu schauen, okay, was gibt mir Kraft? Was gibt mir, wie kann ich in Verbindung kommen mit meinem Baby? Weil das pränatale Bindungsförderung, ne? Das kann die Verbindung zwischen Mutter und Baby und sich auch darauf einzulassen, mit diesem wachsenden Wunder in Verbindung zu gehen. Das ist etwas, was ja dann auch Stück für Stück Vertrauen schaffen kann und eben einfach auch, sage ich mal, ja, Liebe, ne? Die Kraft der Liebe, da auch sich auf diese Schwangerschaft wieder einzulassen, auch wenn der Schutzreflex da ist, Angst vor Enttäuschung, das heißt, ich möchte mich gar nicht darauf einlassen, auf die Schwangerschaft, was ja auch immer wieder ein Thema ist. Und ja, dieses zu akzeptieren, das ist ein Stück für Stück ein Prozess. Und es gibt Tage, da geht es besser. Und es gibt Tage, da ist es schwieriger. Ne? Und es gibt Tage, da wacht man auf und denkt so, Gott, ey, ich wache mit Sorgen auf. Ne? Ich gehe mit Sorgen durch den Tag, durch die Arbeit. Und dann gehe ich abends mit Sorgen schlafen. Und ja, Und dann gibt es wieder einen Tag, wo man spürt, okay, ich bin in meiner Kraft, ich bin in meiner Mitte und ich schaffe das jetzt positiv. Mit, ja, da gibt es natürlich auch verschiedene Tools, die ich dann anbiete, wo wir schauen, nicht für jeden passt das Gleiche, schauen, ne, was hilft dir da, um immer wieder dich da anzuknüpfen. Okay, ich darf wieder vertrauen, ne? Ich darf wieder vertrauen. So mantramäßig das zu üben. Ja, und da ist es eben auch wichtig zu schauen, was braucht die Verlusterfahrung, um erstmal gut verarbeitet zu werden. Ja, und wie du gesagt hast, bei mir ist das quasi so parallel gelaufen, was das System dann so ein bisschen noch zusätzlich überfordert hat. Also das war jetzt nicht so geplant, aber das Leben hat es so gebracht. Und ja, dann kann man auch damit lernen, umzugehen.
Kannst du für unsere Hörer und Hörerinnen die pränatale Bindungsförderung vielleicht noch kurz ein bisschen ausführen, was man sich darunter vorstellen kann?
Dass es einfach darum geht, eine emotionale, also was ja viele, sage ich mal, schon einfach auch intuitiv und reflexmäßig machen, ne? Das hört sich jetzt hier so wissenschaftlich an, aber ne? Für alles gibt es ja auch Begrifflichkeiten, dass es einfach darum geht, sich auf eine emotionale Verbindung mit dem Baby einzulassen. Und da geht es ja auch darum, dass letztendlich, egal in welcher Schwangerschaftswoche, können wir da ja, da gibt es Rituale, die helfen, verschiedene Dinge, um da in einer guten Verbindung, in einer liebevollen Verbindung mit dem Baby in uns zu sein. Und ob das von den Bauch einölen, mit dem Baby sprechen, dem Baby Musik vorspielen, auch den Partner hinzuziehen. Ich mache da auch Partner-Sessions, dass der Partner mit ins Boot kommt. Und ja, weil für die Frauen ist das ja natürlich nochmal was anderes. Das Baby wächst in uns, aber den Partner auch mit ins Boot zu holen, da mal ein gemeinsames Ritual zu machen, dass der Partner sich auch auf die neue Schwangerschaft einlässt und auch in so eine Verbindung geht. Genau, also da gibt es verschiedene Wege, dass wir da, ja, dass da Raum ist auch für diese Beziehung und diese Verbindung. Und gerade im oft hektischen Alltag, oder ich habe auch viele Klientinnen, die haben bereits Kinder, und dann es ist erst recht nochmal eine Herausforderung, okay, diese neue Schwangerschaft, dieses neue Wunder darf jetzt auch seinen Platz haben. Und ja, sich im Alltag da Pausen zu nehmen, innen zu halten, sich mit der Schwangerschaft zu beschäftigen, mit dem Baby zu beschäftigen. Genau, darum geht es.
Klingt schön.
Ich stelle mir das auch, weil du sagst, du arbeitest auch mit den Vätern, stelle ich mir wichtig vor, weil ich weiß, dass jeder Mensch solche Sachen anders verarbeitet, andere Sorgen hat, anders damit umgeht, und man muss ja aber trotzdem irgendwie gemeinsam diese 9 Monate dann zusammen bewältigen irgendwie. Und wenn einer viel drüber reden möchte und der andere irgendwie gar nicht, dann stelle ich mir das in der Partnerschaft schon auch sehr herausfordernd vor, weil jeder für sich den Weg gehen muss, und man muss ihn ja auch als Paar noch zusammengehen.
Ja, genau. Und da geht es eben manchmal für mich darum, quasi zu vermitteln, ne? Welche Bedürfnisse sind da auf beiden Seiten da? Welche Erwartungen auch? Welche Erwartungen habe ich an meinen Partner? Und ne, die gehen halt manchmal in unterschiedliche Richtungen, wie du sagst. Und dann zu schauen, okay, was braucht es da in der gemeinsamen Kommunikation, um trotzdem auch in so einer herausfordernden Zeit, sei das die Trauerphase, sei das die Folgeschwangerschaft, in einer guten Verbindung zu bleiben und da auch für sich Wege zu finden, ja, dass man da gemeinsam gut durchgeht und dass es sich nicht auseinander, ne, wie mehr auseinander anfühlt, sondern immer wieder zu schauen, okay, was bringt uns jetzt hier zusammen, auch gleichzeitig anerkennen, ja, wir gehen unterschiedlich damit um und es ist okay, ne?
Und für so Momente, Katharina, wie du es gerade geschildert hast, wo die beiden Wege so auseinanderklaffen, ist ja eben ganz oft so ein Übersetzer, Übersetzerin dazwischen dann total hilfreich, weil, ja, wenn man es nicht gut ausdrücken kann, wirkt es auf den anderen vielleicht, als würde man gar nicht trauern oder so, und dabei hat man halt einfach vielleicht seinen anderen Weg, und wenn da jemand ein bisschen von außen drauf schauen kann, dann, oder Anna, was sagst du, dann kann
genau,
man da...
Genau, Übersetzer ist genau das Wort, das ich auch verwenden würde. Ja, dass man da einfach in der Kommunikation vermittelt, und das ist einfach nochmal was anderes, wenn jemand Außenstehender quasi da nochmal auch die richtigen Fragen stellt. Ne? Wie meinst du das denn jetzt? Was wünschst du dir von deinem Partner? Raus aus dem Vorwurf, rein in den, in die Wunschkommunikation. Ne? Und wie könnte das konkret aussehen? Weil, ja, ich denke, jeder von uns kennt das, dass man ja auch in anderen Bereichen einfach manchmal versteckte Erwartungen an den Partner hat und der weiß gar nichts davon und dann ist man irgendwie doch enttäuscht. Also das ist ja generell einfach hilfreich, immer wieder, also sage ich mal, Paarkommunikation, ein komplexes Feld. Ja. Und erst recht natürlich in herausfordernden Zeiten, wenn es uns gut geht, ja, dann haben wir auch unsere Thematik, hat jedes Paar auch seine eigene Thematik und aber gerade in einer herausfordernden Zeit ist es erst recht nochmal wichtig zu schauen, okay, vielleicht kann uns da doch mal jemand helfen, dass wir da in einer guten Verbindung miteinander bleiben.
Und du hattest damals therapeutische Hilfe dann in der Zeit, also weil du gesagt hast, ne, du hast dir auch Hilfe gesucht und das nicht allein durchgemacht.
Genau, ich hatte davor schon jahrelang mal eine Therapie gemacht, bin dann wieder zu meiner Therapeutin gegangen, als wir unseren Sohn verabschiedet haben. Und für mich war aber noch viel zentraler, also zum einen habe ich speziell gesucht zur Begleitung bei Ängsten in der Folgeschwangerschaft, habe ich 2014 niemanden gefunden. Das hat sich zum Glück mittlerweile ein bisschen verändert. Und dann hatte ich aber eine Mentorin gefunden, wo es wirklich nochmal tiefer um Persönlichkeitsentwicklung ging. Und auch für mich, sage ich mal, Aspekte, die ich heute in meine Arbeit integriert habe, wo es wirklich auch darum geht, eine andere Perspektive mal nochmal einzunehmen und zu schauen, okay, ich habe jetzt diese traurige, tragische Erfahrung erlebt und was mache ich jetzt damit? Wie gehe ich damit um? Und raus aus dem, ich fühle mich vom Leben bestraft, rein in, okay, was kann ich denn vielleicht auch daraus lernen? Was kann ich für mich daraus mitnehmen für mein Leben? Und da hat sich für mich wirklich so eine neue Welt eröffnet, weil ich selber gemerkt habe, also ich habe damals als Projektmanagerin gearbeitet in einer großen internationalen Non-Profit-Organisation und war auf der halben Welt unterwegs und war eigentlich die Programmierung bei Arbeiten, Schlafen, um zu arbeiten. Und was jetzt auch nicht so die besten Voraussetzungen sind, ein Kind zu bekommen, weil da, ja, wie ihr wisst, da darf man das ein bisschen verändern, um eine fürsorgliche Mama zu werden. Und das hat mich dann wirklich, neue Erkenntnisse mit sich gebracht und auch in so eine Achtsamkeit mit mir selber und dem Leben zu verstehen, okay, irgendwas mache ich ja hier gerade falsch, in Anführungsstrichen, weil das kann ja jetzt nicht alles gewesen sein im Leben. Und auf dem Weg des Mutterwerdens hat, also ich sage, die Verlusterfahrung hat mich zu einer besseren Mutter gemacht, zu einer anderen Mutter. Reflektierter, achtsamer, geduldiger und letztendlich auch liebevoller, weicher und liebevoller mit mir, ne? Mama-Fürsorge. Und mit meinen Kindern an der Hand, die jetzt heute 10 und 7 Jahre alt sind. Und das ist eben auch die Perspektive, die ich immer wieder eröffnen möchte, zu sagen, ja, uns begegnen Herausforderungen im Leben, die wirklich tragisch sind, ob das eine Verlusterfahrung ist, eine Krankheit, eine Trennung. Und gleichzeitig können wir schauen, als Mütter, als Frauen, als Menschen, wie möchten wir damit umgehen? Und wir dürfen eben auch Dinge daraus lernen und diese Perspektive macht uns in eine Position der Stärke und nicht der Schwäche. Und deswegen finde ich auch Begleitung auf egal welchem Weg immer so wertvoll, weil es natürlich da ansetzt und sagt, ja, ich bin verantwortlich für mein Glück und ich kümmere mich gut um mich, Mama Selbstfürsorge und suche mir jemanden, der mir hilft, mit den Herausforderungen, die ich im Leben habe, umzugehen.
Ich finde, dass ich auch ein anderer Mensch geworden bin nach einer Verlusterfahrung. Also Trauer, ich habe meinen Vater verloren dieses Jahr und ich hätte nicht gedacht, wie sehr das einfach nochmal den Blick aufs Leben verändert. Ja, man kann sich da theoretisch mit auseinandersetzen, aber das ist ja anders, aber auch einschneidend, dass das schon nochmal mit einem viel, viel macht und eine Erfahrung ist, die gerade noch sehr präsent ist, aber die ich glaube, dass sie mich auf lange Sicht auch stärken wird. Kann ich mir schon vorstellen, ja.
Ja, vielen Dank.
Wenn man merkt, dass man da so dass man das schafft auch. Ist ja was Schönes zu sagen, Mensch, ich habe geschafft, durch so eine schwere Zeit auch durchzukommen. Ne, und ich mache das auch nicht alleine, da hab ich auch Hilfe, aber trotzdem ist es ja was man selbst dann auch schafft. Und das ist ja auch schön zu spüren, dass man trotzdem weitermachen kann.
Ja, ja, danke fürs Teilen. Also finde ich total schön, dass du sagst, es hat deine Perspektive aufs Leben verändert. Und das ist, ja, es ist manchmal wie so ein neues Erwachen auch und eine neue Wertschätzung auch fürs Leben, die ich schon auch erlebe. Ne? Und gleichzeitig ja auch ein Anerkennen, der Tod gehört zum Leben, ne? Auch wenn das natürlich diese Tabuthemen immer so ein bisschen sind. Und weil sie uns mit der eigenen Sterblichkeit in Verbindung bringen und da natürlich eine große Angst da ist. Und gleichzeitig ist es so wertvoll und so, ja, wir wachsen so, ne? Wie du es jetzt auch sagst. Also spüre ich, resoniert sehr mit mir, dass, ja, es hat dich wachsen lassen. Ne? Und das heißt nicht, dass es einfach ist deswegen, aber es ist Teil des Lebens. Also wir, ne? Sehr hilfreich. Schön, dass du da, ja, gut begleitet bist. Das ist richtig. Mein Beileid auf jeden Fall.
Dankeschön, ja. Ich habe ja auch immer Michelle an meiner Seite in solchen Situationen, aber natürlich auch andere Menschen, aber das, ja.
Danke. Jetzt weiß ich nicht, wie ich jetzt auf meine Frage wieder
rüberkomme. Na, komm einfach zurück, das ist okay.
aber mich würde tatsächlich noch total interessieren, weil das wird, glaube ich, unterschiedlich gehandhabt, hast du mit deinen Kindern, mit den Nachfolgekindern, dann über das Sternenkind gesprochen? Oder also ist es Thema? Findet es statt im Familienalltag?
Ja, also ich weiß nicht mehr genau, wann wir angefangen haben, das zu thematisieren, aber sie wissen beide von ihrem Sternenbruder. Und wir haben dann auch festgestellt, dass das für die total hilfreich ist, das zu wissen. Also auch, sage ich mal, von der systemischen Perspektive ist es wichtig für die Kinder zu wissen, also in dem Fall, dass sie, unser zweiter Sohn, ist nicht unser Erstgeborener. Ja, und aus der systemischen Perspektive ist es wichtig für ihn einfach vom Gefühl her auch zu spüren, okay, da war jemand vor mir da. Und oft ist ja so diese Angst, naja, wir überfordern unsere Kinder damit oder was macht es mit denen? Und Kinder haben ja noch eine ganz andere Beziehung zum Tod. Und deswegen, ja, wir haben gespürt, also wir haben es ihnen erzählt, wir waren dann auch beim Grab gemeinsam, beim zweiten Mal haben sie beim Grab auch was mitgenommen, Steine hingelegt und so. Und dass er seinen Platz haben darf im Familiensystem und dass das, ja, dass das heilsam ist, dass sie darüber Bescheid wissen. Und ich ermutige immer andere Eltern, manche machen das ganz intuitiv und andere schrecken dann eher zurück und haben Angst davor, was ja auch verständlich ist und dass da wirklich der Weg sein darf, die Kinder mit einzubeziehen, weil die Kinder merken ja, also gerade wenn es die Verlusterfahrung, wenn schon ein Kind da ist, die Kinder merken ja, dass mit der Mama was los ist. Ne? Mhm. Und wie ihr wisst, beziehen die Kinder alles, was irgendwie, Mama geht's nicht gut, auf sich, habe ich irgendwas falsch gemacht. Und deswegen ist es wichtig, selbst auch schon kleinen Kindern dann zu erklären, ja, dass da eine kleine Seele gekommen ist, die nicht da geblieben ist. Und selbst wenn man denkt, ja, die Kinder können das jetzt ja irgendwie nicht so verstehen, sie verstehen irgendwas, ne? Und das ist okay. Sie müssen es nicht so verstehen, wie wir denken, sollen das jetzt verstehen. Aber es geht wirklich darum, dass wenn Mütter durch diese Erfahrung gehen, die bereits Kinder haben, dass die Kinder verstehen, was bei der Mama los ist und dass es nichts mit ihnen zu tun hat. Und gerade Kinder sind ja auch sehr offen für Rituale, ob man dann ein gemeinsames Bild malt, ob man eine Blume pflanzt im Garten und sich daran erinnert, einen Stein gemeinsam bemalt. Also man kann dem ja auch so schön einen Rahmen geben. Generell finde ich Rituale immer sehr hilfreich, weil es halt einen Rahmen gibt, der Trauer, den Gefühlen. Und das kann man mit Kindern besonders, besonders schön machen.
Und ich denke, Verständnis darf ja auch wachsen. Also es muss ja nicht bei jeder ersten Erklärung alles vollumfänglich da sein. Das funktioniert bei komplexen Themen nicht mal bei Erwachsenen, oder? Da wird man vielleicht auch noch 2-3 Mal und visualisieren und was. Und bei Kindern, die ja noch in der Entwicklung befindlich sind, die nehmen halt so viel, wie in auf ihrem Stand gerade passt. Und wahrscheinlich manchmal kommt es dann einfach von alleine wieder, wenn sie ein bisschen weiter sind und dann nochmal danach fragen, was war jetzt da genau? Oder man thematisiert es wieder und baut es Stück für Stück, Stein für Stein auf.
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte mal eine tolle Mentorin zum Thema Kinder begleiten und die hat gesagt, unsere Kinder haben die ganze Kindheit, die Dinge zu lernen. Und wir denken immer, wir haben es jetzt erklärt, jetzt müsste es doch klappen.
Genau. Und erwarten das auch manchmal, oft.
Ja. Ja. Dann ist eben die Frage, wie realistisch sind jetzt unsere Erwartungen? Genau, das dürfen wir immer wieder selber überprüfen.
Da gibt es so ein nettes TikTok-Video von so einem pädagogischen Pärchen, die so Eltern-Content machen und die versuchen, die nehmen sich auf, wie sie alte Erziehungssätze im Alltag anwenden und dann ein neues Ende hinpacken und dann auch so, das habe ich dir doch schon 100 Mal erklärt, dann machen wir jetzt, durchschnaufen, dann machen wir jetzt 101. So, müssen. Das ist ganz nett, wie sie da drüber stolpern. Genau.
Und mich würde noch interessieren, wie deine Beratung so in der Praxis aussieht. Also wenn ich jetzt sage, ich wünsche mir Begleitung, entweder in der Trauerphase oder dann in der Folgeschwangerschaft. Wie intensiv ist die, wie oft sprichst du mit den Frauen? Wie arbeitet ihr gemeinsam?
Also es gibt Frauen, mit denen spreche ich einmal die Woche. Dass wir per Zoom, also die Begleitung findet online statt, dass wir einmal die Woche sprechen. Die Sessions sind meistens so um die 90 Minuten. Der generelle Rhythmus ist eher so alle 2 bis 3 Wochen, ne, dass ich auch eben auch über so einen längeren Zeitraum auf jeden Fall, also eigentlich alle Begleitungen sind zwischen 3 Monaten und über ein Jahr, weil wir uns in einem Prozess befinden, ne, es geht Trauerarbeit, ich spreche auch von dem Trauerjahr, also das erste Jahr, was viele verschiedene Meilensteine hat und tatsächlich erstmal sehr herausfordernd sein kann. Und dann natürlich in der Folgeschwangerschaft auch eine Begleitung, die über mehrere Monate geht. Genau, also es gibt die regelmäßigen Zoom-Sessions und was mir total wichtig ist, dass ich noch WhatsApp- und Telegram-Begleitung anbiete. Das bedeutet, dass ich quasi wirklich 24/7 erreichbar bin. Das heißt nicht, dass ich immer sofort antworten kann, aber es geht darum, dann da zu sein, wenn Schmerz hochkommt, wenn Trauer hochkommt, wenn Eifersucht hochkommt, ne? Triggerthemen natürlich, die schwangere Schwägerin, die schwangere Schwester, was wirklich sehr herausfordernd sein kann. Der Onkel, der fragt, ja, wann ist es denn bei euch soweit? Ne? Also das gesellschaftliche Umfeld, was manchmal sehr, ja, sehr viel Druck auslöst. Und dann natürlich auch bei Ängsten in der Folgeschwangerschaft. Ne? Da zu sein, wenn eine Angst hochkommt, dass ich wirklich mehr oder weniger sofort einen Impuls geben kann und sage, probier das aus, schau, wie es dir damit geht. Weil es wirklich darum geht, ja, etwas neu zu lernen. Also es geht darum, mit diesen herausfordernden Gefühlen umzugehen, zu lernen. Und es geht darum, zu lernen, einen neuen Umgang mit der Angst zu lernen. Und wie wir alle wissen, wenn wir was lernen, das ist wie so ein, ich nenne das ein Stück weit Gedankenmanagement, wie so einen neuen Muskel, den wir trainieren wollen, dann braucht es natürlich dranbleiben und Zeit. Und deswegen ist es so hilfreich, dass ich wirklich zeitnah reagieren kann und sage, ja, ne, schau es mal von der Perspektive an, probier mal das aus oder ich leite eine Atemübung an. Also das sind ganz, ganz unterschiedlich, je nachdem, was dann gerade in dem Moment passt. Und dann habe ich verschiedene Materialien, je nachdem, wie da Lust und Laune ist, gebe ich Übungen mit zwischen den Sessions, je nachdem, wie tief jemand gehen möchte. Oft schauen wir auch Dinge aus der Vergangenheit an, innere Kindarbeit, Arbeit mit den inneren Anteilen, dem inneren Kritiker, um da wirklich zu schauen, was darf aus der Vergangenheit geheilt werden, dass es nicht mehr die Gegenwart beeinflusst. Glaubenssatzarbeit, ne? Mit welchen Glaubenssätzen bin ich aufgewachsen zum Thema Kinderwunsch, die zu reflektieren, weil die immer Einfluss haben werden, die Prägungen, die wir haben, auf das, wie wir durchs Heute, durch unser Hier und Jetzt gehen. Genau.
Wenn wir gerade zu diesem Thema zusammensitzen, würde ich wahnsinnig gern noch eine kleine Diskussionsrunde starten, die mich schon länger zu dem Thema umtreibt. Weil wir hatten in Tirol letztes Jahr ja unseren bei den frühen Hilfen das Schwerpunktthema Sternenkinder und haben deswegen relativ viel dazu mit einer Selbsthilfe-Austauschgruppe und einem Fachtag und Gedenktage und so gemacht und Weihnachtsgedenkaktion. Und in dieser Zeit, wie üblich, wenn man auch bei Social Media in den Rabbit Hole fällt, habe ich auch relativ viel dazu gelesen und bin auch eine Diskussion gestoßen, die mich seitdem auch ein bisschen beschäftigt. Da ging es darum, um diese, ich setze es in Anführungsstrichen, diese Norm, die ersten 12 Wochen einer Schwangerschaft für sich zu behalten. Und habe da relativ viel Appell rausgehört bei einigen, zu sagen so, lasst uns das über den Haufen werfen, weil warum? Nur damit man, wenn man so früh das Kind verliert, damit man das mit sich selber ausmachen muss und keine Unterstützung im sozialen Feld hat, als wenn das nicht auch wehtun würde, wenn es so früh ist, oder? Und dann wieder war ich halt auch so hin und her gerissen, so ja, okay, aber dann, also vielleicht will ich es gar nicht, aber es sollte vielleicht auch einfach nicht irgendwie so eine Erwartung sein, sondern ich soll es mir selber überlegen. Aber ich werfe es einfach mal, zu dir, Anna, was diese Thematik angeht, was sind da deine Gedanken?
Also wichtig ist natürlich, dass jeder für sich selber schaut, ne? Was fühlt sich da richtig für mich an? Und gleichzeitig denke ich, wir dürfen uns von dieser gesellschaftlichen Vorgabe, in Anführungsstrichen, vor 12 Wochen erzählt man nichts, entfernen, weil es tatsächlich so ist, dass ich dann immer wieder erlebe, dass Frauen da sitzen und ja, mit wem rede ich denn jetzt darüber? Ich habe es ja niemandem erzählt und das fühlt sich so einsam an. Und es ist ja doch so, dass ja, es passiert so vielen Frauen, dass ein Verlust vor der 12. Woche stattfindet. Und deswegen ist es ja erst recht wichtig, dass wir miteinander darüber sprechen. Und das heißt ja nicht, dass wir nicht trotzdem aussuchen können, mit wem genau wir darüber sprechen. Aber ich ermutige schon immer, die Frauen darüber zu sprechen und zu schauen, okay, wo gibt es einen Menschen, wo sie sich vorstellen können, dass sie damit gut mit dieser persönlichen, intimen Information gut aufgehoben sind. Weil es dieses Schweigen, was da herrscht, und gerade in den ersten 12 Wochen, es ist ja auch oft körperlich so anstrengend, wenn einem die ganze Zeit schlecht ist und man die ganze Zeit so tun muss, als wäre alles gut. Also das ist ja so ein Kraftakt. Das heißt, man verwendet so viel Kraft, um so zu tun, als wäre man gar nicht schwanger, anstatt sich da öffnen zu können und einfach zu sagen, ja, der Kollegin, nee, ich kann jetzt, bei dem Geruch von Kaffee wird mir schon schlecht oder so. Und dass wir da offen damit umgehen, das bringt, glaube ich, schon zum einen Verbundenheit und zum anderen auch Entspannung für diejenige, die im Moment schwanger ist. Und eben auch dieses, ja, letztendlich auch weg von dieser 12 Wochen, wie nenne ich es, Schranke.
Und weg vom Tabu, auch vom Verlust, vom, oder? Ja, der wird ja mit dieser Vorgabe komplett tabuisiert. Mhm. Also da ist ja nur dafür da, dass man darüber dann nicht reden muss.
Genau.
Und sollte niemand drüber reden müssen, aber sollte jeder drüber reden dürfen, dass das passiert, oder? Und umso mehr drüber reden, dass es eben passiert, und das sind ja auch nicht wenige, umso weniger einsam mit dieser schweren Lage fühlt sich die einzelne Betroffene.
Entschuldigung.
Ich wollte gerade sagen, ich habe meinen engsten Freundinnen erzählt, dass ich schwanger bin mit dem ersten Kind, und Jahre später erfahren, dass eine der Freundinnen da gerade einen Verlust hinter sich hatte. Und das ist völlig, ich hätte nur Rücksicht nehmen können. Also ich hätte es vielleicht trotzdem geteilt, aber ich hätte es vielleicht anders geteilt, oder ja, ich hätte das einfach, wäre sensibler dafür gewesen. Klar bin ich mir immer auch bewusst, dass das natürlich sein kann, aber hätte ich konkret gewusst, dass da was gewesen wäre, wäre dann dieser Druck von außen, den du jetzt sagst, ne? Manchmal ist man dann vielleicht weniger euphorisch oder hält sich ein bisschen zurück, wenn man weiß, dass jemand so einen Verlust gerade erlitten hat. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich habe auch bei dem Verlust, den ich hatte das schon recht bald erzählt, weil mir einfach so unglaublich schlecht war, dass ich im Umfeld, im engsten Umfeld, also bei uns Familie nebenan, auch gesagt hat, Leute, also so sieht's gerade aus, ich brauche manchmal jemanden, der mir das den Großen kurz abnimmt, weil ich mir so schlecht. Und dann habe ich halt auch gesagt, Leute, es tut mir leid, also ja, wahrscheinlich habe ich gesagt, es tut mir leid, was ja gar nicht meine Schuld war, aber so und so sieht's aus, es ist leider nicht geblieben. Und hab da auch dann Verständnis bekommen. Und dann wussten die auch, was mit mir los ist, ja, warum ich momentan manchmal einfach ganz schlecht drauf bin oder so. Deswegen, für mich war das ein guter Weg, das früher zu erzählen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es Menschen gibt, die eben generell nicht so gern sowas teilen, so intime Sachen. Und da ist vielleicht, aber wie du sagst, man kann sich ja jemanden aussuchen. Man muss es ja nicht irgendwie in Status stellen, aber man kann ja gucken, mit wem möchte ich drüber sprechen, mit wem kann ich da gut drüber sprechen.
Ja, genau. Und dass es halt raus darf, ist so schambehaftet, ne? Sondern, ja, also diese Verbindung, die ich dann feststelle, wenn man darüber spricht und dann sagt da jemand, ne, die Frau sagt, ja, uns ist das auch passiert, ja, bei uns hat es jahrelang, ne? Man kommt ja in eine Verbindung darüber, dass man sich verletzlich zeigt und dass man halt auch mal zeigt, ja, ne, bei uns läuft halt auch nicht immer alles gut und das ist okay und bei jedem läuft nicht alles gut. Von daher, wenn wir da in den Austausch gehen, ja, dann tragen wir es ein Stück weit zusammen. Und mir ist auch noch wichtig zu sagen, eben auch dieses, egal in welcher Schwangerschaftswoche, kann da ganz viel Trauer und Schmerz da sein und dass wir da auch aus dieser Bewertung rausgehen. Und wir haben ja jetzt in Deutschland seit dem 1. Juni den gestaffelten Mutterschutz ab der 13. Schwangerschaftswoche, was ja schon mal ein wichtiges Zeichen ist, anzuerkennen, okay, es ist vielleicht nicht so sinnvoll, dass die Frau am nächsten Tag gleich wieder arbeiten geht, sondern sie darf sich die Zeit nehmen für körperliche und emotionale Erholung. Und das ist wichtig. Und das ist wichtig, dass das gesellschaftlich auch durch dieses neue Gesetz jetzt Raum bekommt und nicht diese Erwartung da ist, naja, das war ja noch nichts und du kannst mal gleich wieder arbeiten gehen. Ne? Und das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt haben wir da diese 13. Woche, dass davor das ne, nicht auch Platz Nein. braucht. Aber wie ihr wisst, ne, ein Schritt nach dem anderen, genau. auf der politischen Ebene. Und es ist wirklich einfach ein wichtiger Meilenstein. Und zum einen für die Gesellschaft und zum anderen, also vor allem natürlich für die Betroffenen, zu wissen, ich bin richtig mit meiner Trauer. Ne? Weil das ist, was ich immer wieder erlebe, dieses Gefühl, ja, bin ich denn richtig mit meiner Trauer? Und nachdem wir eben so wenig darüber sprechen, wissen die Frauen ja dann auch nicht, dass es vielen anderen Frauen ja genauso geht. Und das ist ganz egal, ob das in der 6. Woche ist, in der 12. oder in der 24., weil oft gehen dem ja jahrelanger Kinderwunsch voraus und dann hat es endlich geklappt oder auch Kinderwunschbehandlungen und dann hat es endlich geklappt und dann bleibt es nicht. Und dann stürzt eine Welt zusammen und das, ja, das braucht Raum und Zeit und einfach wirklich Heilung.
Ich verfolge auf Instagram die Kinderwunschreise von Kelly Gerardi. Das ist eine amerikanische Astronautin. Und die hat sogar ein Award jetzt dafür bekommen für ihren offenen Umgang damit. Mit der Kinderwunschreise und auch mit dem Verlust, der dann, also sie hat es halt sehr, sehr früh geteilt. Da kam auch viel Gegenwind. Ja, warum erzählst du denn allen sofort? Und sie hat gesagt, ihr hat es A, gut getan, darüber zu reden. Und B, wenn wir darüber reden, dann fühlen sich andere nicht so allein. Und da hat sie so einen Online-Award dafür bekommen, für ihre Arbeit, die sie dafür macht. Und das ist ja eigentlich gar nicht ihr Thema, sondern ihr eigentliches Thema ist, sie ist eine Astronautin, ja, was auch spannend ist. Aber diesen Aspekt da mit reinzubringen, ja. Und die hat dann irgendwie, glaube ich, in der Dankesrede auch gesagt, der Club derjenigen, die verloren hat, es ist echt ein mieser Club, dass man da drin sein muss, aber da drin zu sein und sich mit anderen austauschen zu können, das hilft ihr sehr und das ist richtig cool. Sie hat es sehr viel kompakter und treffender gesagt, das fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber wir sind so viele und da können wir uns auch gegenseitig stützen. Ja, das fand ich auch inspirierend, weil das ist natürlich auch, gerade wenn man das ganz, ganz öffentlich teilt mit sehr, sehr, sehr vielen Followern, ist es ja nochmal ganz anders, weil die dummen Sprüche, die aus dem eigenen Umfeld kommen, das ist eine, aber wenn das in der Summe dann zurückkommt, finde ich das nochmal herausfordernder.
Ja, klar, und gleichzeitig kann sich ja nur so in der Gesellschaft was verändern. Ne? Ja. Also von daher darf jeder für sich schauen, okay, wo kann ich da losgehen für mich? Und vielleicht tut es mir ja gut, darüber zu sprechen und das einfach auch auszuprobieren.
Mhm. Total schön. Ja, mit dieser inspirierenden Geschichte einer Astronautin, die uns alle mitnimmt auf ihre Reisen, in dem Fall, egal ob es ins Weltall geht oder hin zum Kind. Und würde ich sagen, machen wir für heute fertig. Anna, erzähl unseren Hörerinnen gern noch kurz, wo sie deine Inhalte finden oder dich, wenn sie sich mit dem Thema beschäftigen möchten oder noch mehr wissen möchten.
Gerne, ja. Jetzt habe ich irgendwie am Ende einen Frosch in den Hals bekommen. Ja, man findet mich auf meiner Website www.annatal-coaching.com. Ich nehme an, ihr verlinkt mich.
Show Notes,
genau. Genau, man findet mich natürlich auf Insta. Gerne mich kontaktieren mit Fragen. Ich biete auch ein kostenfreies Kennenlerngespräch an. Das heißt, einfach zu mir ins Gespräch kommen, mir von deiner Situation erzählen und dann können wir schauen, was brauchst du, was kann ich für dich tun, dass es dir besser geht. Ich habe meinen eigenen Blog, wo ich auch verschiedene Themen aufgreife rund um Verlust, Kinderwunsch und Folgeschwangerschaft. Und was kann einem helfen, um gut durch diese Zeit zu kommen? Und zum Ende ist mir noch wichtig zu sagen, egal vor welcher Herausforderung du im Leben stehst, erlaube es, die Hilfe anzunehmen. Es gibt für jeden Bereich tolle Menschen, die unterstützen können. Und auch diese Selbstverantwortung und auch die Selbstfürsorge zu haben, zu sagen, hey, ich erlaube mir da Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ne? Und das ist ja auch manchmal noch so gesellschaftlich, ja, wir müssen alles alleine schaffen. Nein, wir müssen nicht alles alleine schaffen. Deswegen haben wir viele großartige Menschen da draußen, die uns in den verschiedensten Lebensbereichen, Lebenskrisen unterstützen können. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es ist sehr, sehr wertvoll und es hilft uns auf jeden Fall auch, schneller voranzukommen, schneller zu wachsen, schneller mit herausfordernden Situationen und neuer damit umzugehen. Und auch möchte ich sagen, hier hören ja sicher viele Mamas zu, das größte Geschenk, was wir unseren Kindern machen können, ist selber zu heilen. Den Rucksack, den jeder von uns hinten trägt, ein Stück weit anzuschauen und zu schauen, okay, wo darf ich hinschauen, was darf geheilt werden, was möchte ich nicht an meine Kinder weitergeben. Und da geht es nicht um die perfekte Mama und wir dürfen auch unsere Fehler machen und das ist klar. Aber es geht darum, bewusst damit umzugehen, bewusst zu reflektieren, okay, da habe ich ein Thema, da triggert mein Kind ein Thema, das möchte ich anschauen, weil es ist meine Aufgabe, das anzuschauen und nicht die meines Kindes. Und das sehe ich schon auch in den, egal welchen Erfahrungen mit den Kindern, mit den lebenden Kindern, mit den Kindern, die nicht bleiben konnten, dass ja, wir uns diese Zeit nehmen dürfen, hinzuschauen und zu wachsen, hinzuschauen und zu heilen. Und das möchte ich nochmal zum Abschluss mitgeben.
Vielen, vielen Dank. Ganz, ganz schön zusammengefasst und schöne Schlussworte. Danke vielmals dafür. Ich würde zum Abschied gerne noch sagen, für die Mamas, die ganz buchaffin sind, wir hatten mal eine Folge zur Trauerbegleitung bei Sternenkindern mit der Marga Bilesch und ihrem Buch Nur zu Besuch. Also wer da mal reinhören möchte, vielleicht auch noch mal ein paar, viele Folgen zurück. Das ist schon ein bisschen her. Wir freuen uns, wenn ihr in 7 Tagen wieder reinhört zu unserem nächsten Thema und wenn ihr uns vielleicht auch auf Steady unterstützen möchtet, damit wir ganz fleißig weiter ganz liebe Menschen mit inspirierenden Geschichten zu uns einladen können, damit wir sie mit euch und der Welt teilen dürfen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von Anna und Katharina und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Danke dir, Anna.
Dankeschön. Danke euch.
Wenn ich an Regenbogenbabys denke, dann denke ich nicht nur an Hoffnung. Ich denke auch an Angst. An die Zerbrechlichkeit eines neuen Anfangs. An Nächte, in denen ich kaum geatmet habe, weil ich dachte, dann bleibt vielleicht alles gut. Und an Tage, an denen ich mich kaum getraut habe, mich zu freuen. Ich denke an das Kind, das nicht geboren wurde, dessen Existenz nur durch ein Flimmern auf dem Ultraschallgerät bestätigt worden war oder durch diesen zweiten Strich auf dem Schwangerschaftstest. Und doch war er ein Leben für mich und vielleicht irgendwann auch für das Kind, das ich jetzt habe. das jetzt hier ist, atmet, lebt und von mir geliebt wird. Ich glaube, dass beide ihren Platz haben dürfen. Nicht gegeneinander, sondern miteinander. Wir haben heute auch über diese merkwürdige 12-Wochen-Regel gesprochen. Dieses gesellschaftliche Schweigen, das über den ersten Monaten liegt. Und ich frage mich einfach, wen schützt das eigentlich wirklich und wen lässt es alleine? Ich persönlich würde mir wünschen, dass wir darüber reden dürfen. Früher, ehrlicher, verletzlicher. Damit niemand das Gefühl haben muss, dass ein Verlust im Verborgenen stattfinden muss und dass man ihn allein tragen soll, so wie ich ihn damals allein getragen habe. Wenn du auch betroffen bist, möchte ich, dass du weißt, du bist nicht allein und du musst nicht alles sofort für dich einordnen. Vielleicht braucht es nur einen kleinen Satz, der bleibt. Es war. Es war wichtig. Es darf erinnern und du darfst auch weiterleben. Auch mit der Angst, aber auch mit der Liebe und auch mit der Hoffnung. Ich wünsche dir alles Gute.